Hallo zu einem neuen Podcast hier auf vinylrausch.de. Diesmal geht es um Sticky Fingers, eine legendäre Platte, die gerade ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, die vor 50 Jahren erschienen ist. Wir haben sie vor längerer Zeit schon gehört, nämlich zum 45. Erscheinungsdatum beim Vinylrausch Nummer 4. Darum ist Sticky Fingers auch schon im ersten Vinylrausch Musikmagazin enthalten. Wer also das Magazin zu Hause hat, der kann zu Hause parallel vielleicht reingucken, nachlesen oder hinterher eben nachlesen. Wer es nachlesen möchte und das Magazin noch nicht hat, über unsere Webseite vinylrausch.de. Da könnt ihr das beziehen und euch anschauen. Ich mache gleich mal zu Anfang eine kurze technische Ansage. Wir dürfen die Stücke nicht ausspielen. Es gibt immer nur 15 Sekunden von der Musik zu hören. Sonst müssten wir GEMA zahlen. Das wäre viel zu teuer für uns. Ihr müsst euch also, während ihr hier zuhört, die Musik selber zuspielen. Und das könnt ihr machen, eben indem ihr die Platte auflegt oder die CD auflegt oder einen Streamer zu Rate zieht. Wir dürfen es leider nicht abspielen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei diesem Podcast auf vinylrausch.de. Wir haben zu dem Magazin viele, viele Reaktionen bekommen. Die meisten waren tatsächlich positiv bis begeistert, muss ich sagen. Schon sehr schön, sowas zurückzukriegen. Ja, und eine der schönsten Reaktionen, das war die von Georgios. Er hat sich sehr, sehr viel Mühe gemacht, hat uns einen DIN A5-Umschlag bemalt, hat Gitarren draufgeklebt und sein Brief sieht aus, als sei er mit einer Feder geschrieben, mit einem Feinliner vielleicht. Die Buchstaben sind einzeln gestaltet. Und er hat sich bedankt und eben auch besonders auf diese Kritik von Sticky Fingers hingewiesen. Er ist Stones-Fan und fand die sehr gut. Und dann dachte ich natürlich, das passt zusammen mit dem 50-Jährigen, können wir damit anfangen. Normalerweise kombinieren wir beim Vinylrausch ja immer drei Alben miteinander, das Album des Monats. Und dann gibt es zwei einzelne Seiten, die wir noch dazu hören. Diesmal geht es um ein einziges Album und das fängt mit einem markanten Song an, den wir jetzt gleich mal hören, Brown Sugar. Ja, das kennt jeder, Brown Sugar, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Erstmal natürlich das Cover, was ins Auge sticht, wenn man Sticky Fingers an Sticky Fingers denkt oder das Album in der Hand hat. Diese Gestaltung von Andy Warhol, er hatte ja damals schon das Velvet Underground Album gestaltet, hat mehrere Alben für verschiedene Bands gemacht, aber die beiden herausragenden sind garantiert Velvet Underground und Nico und eben Sticky Fingers. Diese Idee, da so einen männlichen Unterleib abzubilden in der Jeans, knallengen Jeans und mit dem Reißverschluss, der da reingearbeitet ist, das ist schon was sehr Besonderes. War auch eine wirkliche Herausforderung nachher in der Produktion, denn der Reißverschluss, das könnt ihr euch vorstellen, der hat sich abgedrückt. Und die Lösung eben dafür, dass die Platten nicht beschädigt wurden, war es dann nachher, dass die Mitarbeiterinnen in den Versandzentren den Reißverschluss immer halb aufziehen mussten. Und dann die Platten zusammenpacken mussten, denn dann wurden die danebenliegenden nicht beim Transport nicht beschädigt, sondern das drückte offensichtlich genau aufs Label und insofern ist nichts passiert. Sticky Fingers sollte das erste Album sein, das die Rolling Stones mit ihrer eigenen Plattenfirma rausgebracht haben, also auf Rolling Stones Records. Und es ist damit auch das erste Album, was unter diesem Logo der roten Zunge erschienen ist. Ja, Ahmet Ertegün von Atlantic Records hatte ihnen einen Vertrag angeboten, der ihnen eben erlaubte, eine eigene Plattenfirma aufzumachen. Die Stones haben das gefordert, weil sie eben in den 60ern einen sehr schlechten Plattenvertrag, im Nachhinein sehr schlechten Plattenvertrag hatten bei Elektra. Der ist ausgelaufen Ende der 60er. Die meisten dieser jungen Bands waren erstmal froh, dass sie überhaupt Musik machen durften, dass sie überhaupt eine Platte veröffentlichen durften. Und die hatten am Anfang keine Erfahrung, da in die Verträge richtig reinzugucken. Und viele, viele sind über den Tisch gezogen worden. Bei den Stones ist es so, dass sie heute bis heute keine Rechte an ihren Songs, die sie in den 60er Jahren geschrieben haben, selbst haben, sondern das ist immer noch über die Plattenfirma woanders hingegangen. Also sie haben da eigentlich gar keinen Zugriff drauf. Und das hat sich eben jetzt an dieser Wende zu den 70er Jahren geändert. Elektra hat den Vertrag nochmal für sich selbst nochmal vergoldet mit Get Your Yeah Yes Out, diesem legendären Live-Album, das die Stones Tour 1969 dokumentiert. Und danach haben die Stones eben gesagt, gut, wir machen das jetzt anders, wir wollen das jetzt selbst in die Hand nehmen, wir wollen auch was daran verdienen und haben die Platte auf ihrem eigenen Label rausgebracht. 69 ist viel passiert natürlich in der Musikbewegung sozusagen. Es gab Woodstock und es gab Altamont, das letzte Konzert der Stones, was tragisch endete. Und es gab im Sommer 69 eben mit Woodstock dieses große Hippie-Festival, was so eine Generation dann geprägt hat, eigentlich erst im Nachhinein, weil diese ganze Legende von Woodstock ist natürlich erst zusammen mit dem Film entstanden. Im März 1970 kam er, glaube ich, ins Kino. Da hat erst angefangen, diese Kraft, die aus Woodstock hervorging, eben über die Leute, die dabei waren, eben sich auszubreiten. Das führte dann dazu, dass besonders in Chicago und San Francisco, wo der ja nur in einzelnen Kinos lief, dass da die Nachfrage so groß war, dass da statt Tausende abends vor den Kinos standen und rein wollten. Sie wollten halt dieses Porträt ihrer Generation so mit so einem idealen Vorstellung von Solidarität und Gewaltlosigkeit, von Verständnis, das wollten natürlich alle im Kino sehen. Und ich habe noch mal so zwei, drei Interviews rausgesucht, die man da online finden kann. Da hören wir noch mal ganz kurz rein.
I think what blows my mind the most when I think back is that I don't remember being hungry. I don't remember being tired. I don't remember if I ate or slept, but I was comfortable and everybody helped each other.
Like no other place, like no other world. It was different.
When you look over the field, you get this sense of peace, and it's almost like a spiritual type of a sensation. And you just every year I go back and just stare at that field. I love it. It draws you.
Dieses kurze Zitat von zwei Leuten, die da in Woodstock dabei waren, zeigt eben, welchen Eindruck dieses Festival doch hinterlassen hat bei einer ganzen Generation. Und uns interessiert es hier ja nur in dem Zusammenhang mit Altamont, weil so kurz danach eigentlich dieser Traum schon wieder seine dunkle Seite offenbart hat. Das war dann ein Schock, bevor der Mythos eigentlich so richtig arbeiten konnte. Woodstock und Altamont hatten eine gemeinsame Vergangenheit, deren Wurzeln Mitte der 60er Jahre in Kalifornien lag. Genauer in San Francisco und noch genauer eben im Bezirk Haight-Ashbury. Dort ist die Gegenkultur entstanden, dort sind neue Lebensmodelle ausprobiert worden. Dort gab es die Hippie-Kommune eben von den Grateful Dead, aber auch die Digger, die immer samstags kostenlos Erbsensuppe verteilt haben und gekocht haben für alle aus Nahrungsmitteln, die weggeschmissen werden sollten. Dort gab es die Charlatans, die in lustigen Kostümen rumgelaufen sind. Das war der unschuldige Beginn der Hippie-Bewegung und es ist schon spannend zu lesen, dass da eben relativ früh auch schon Touristen durch diesen Bezirk gefahren wurden. Es gab dann da die Hippie-Hop-Tour, Busse, in die man zusteigen konnte, die Safari durch Psychedelia wurden angeboten. Es wurde sehr schnell eben auch vermarktet, was da passiert ist. Das ist sehr spannend nachzulesen in einem 1980 erschienenen Buch im Volksverlag Sommer der Liebe, das ich letztens mal zufällig in einem Secondhand-Laden gefunden habe, noch druckfrisch. Und dort ist auch die Beziehung eben zwischen den Hippies und den Hells Angels beschrieben worden. Die waren da noch ganz nah zusammen. Die waren beide Außenseiter und beide hatten sie ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl in ihren Gruppen jeweils. Beide nutzten das 1%-Symbol, also dieses Symbol dafür, dass wir sind anders, wir sind ein neuer Nährboden, aus dem neue Ideen entstehen sollen. Sie haben sich als Avantgarde damit klassifiziert. Es gab dann auch Solidarität untereinander. Es gab einen bekannten Hells Angel in Haight-Ashbury, das war Chocolate George. Und als er mal verhaftet wurde, gab es sofort eine Demo, auf der die ganzen bunten Hippies mitliefen und dann eben Free the Angels forderten, also die Engel freizulassen. Ja, vermutlich war es dieses idealisierte Bild aus den Jahren 65, 66, was die Veranstalter von Altamont bewogen haben, die Hells Angels als Ordner einzustellen bei diesem kostenlosen Konzert, ja. Sie waren aber schon auf ganz anderen Wegen, also die waren schon in Drogengeschäfte verstrickt, waren mit der Mafia, arbeiteten sie zusammen, also hatten jetzt die Staatsmacht aus ganz anderen Gründen als Gegner. Und sie sind eben auch ganz anders mit der Gewalt umgegangen. Das hat dann ja leider in Altamont zum Tod eines Zuschauers geführt und zu einem sehr unrühmlichen Ende eben dieser Stones Tour 69. Hier ist mal ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Konzertfilm, bei dem man eben auch das ganze Chaos ein bisschen wahrnimmt.
Who's fighting and what for? Why are we fighting? Everyone, Hell's Angels, everybody. Let's just keep ourselves together. You know, if we are all one, let's go, we're all one.
Man konnte da eben hören, dass Mick Jagger in seinen Ansagen auch noch diesen Traum von Gemeinsamkeit hatte. If we are one, fragt er, wenn wir zusammengehören, dann sollten wir uns hier nicht so aufführen, dann sollten wir uns nicht so gegenseitig gefährden. Musikalisch war die Tour trotz dieses bösen Endes eine Offenbarung, eine Rock'n'Roll-Offenbarung. Das war die erste Tour nach dem Tod von Brian Jones und das erste Mal, dass Mick Taylor auf so einer Tour mitspielte. Er passte sich in die Band perfekt ein und das hat zu einem Album geführt, was heute noch gefeiert wird, zu Recht gefeiert wird, aber auch schon damals gefeiert wurde. Das zeigt sich eben auch bei Lester Bangs, der sehr, sehr begeistert war. I'm beginning to think, yeah, yes, just might be the best album they ever made. I have no doubt that it's the best rock concert ever put on a record. Also er denkt, dass es eben das beste Album vielleicht sogar der Stones ist. Auf jeden Fall das beste Album, das beste Live-Album, was je auf Platte erschienen ist. Dass das Album auch heute noch so eingeschätzt wird, das zeigt so ein kurzer Blick unter die YouTube-Videos. Da gibt es eigentlich nur begeisterte Kommentare, besonders viel eben unter dem nächsten Stück, unter Midnight Rambler. Ein toller Bluesrock-Song, sehr schön, wie der so langsam anläuft und dann immer schneller wird, aber trotzdem im Takt bleibt. Klar, Charlie Watts war dabei. Auch das Zusammenspiel von Keith Richards und dem blutjungen Mick Taylor, fantastisch. Es ist wohl tatsächlich eines der besten Live-Alben überhaupt. Nach Let It Bleed hat es 16 Monate gedauert, bis ein neues Studioalbum erschienen ist, eben im März 1971, Sticky Fingers. Und da waren die Erwartungen sehr groß, denn nach Altamont, nach diesem Drama und eben jetzt ohne Brian Jones, niemand wusste, können die Stones noch Songs schreiben, was wird daraus werden, was werden wir zu hören kriegen. Die Stones haben sich 1970 sehr ruhig gehalten, die haben den Wechsel der Plattenfirma organisiert und haben eben ihre Steuerflucht aus England vorbereitet. Sie sind ja dann 1971 nach Frankreich geflohen, nicht mehr zurückgekehrt, weil sie da keine Steuern mehr zahlen wollten. Die Steuern in England waren damals im Spitzensteuersatz 80%. Ich finde das immer wieder verblüffend, wenn man heute diskutiert eben über Steuererhöhungen, also auf hohe Einkommen, dann muss man sich daran erinnern, dass dieses unser System schon mal mit 80%iger Spitzensteuersatz funktioniert hat. Also von daher sollte man vielleicht mal ein bisschen daran denken, dass das auch funktionieren kann, dass man Steuern erhöhen kann. Man muss nicht immer nur Geld rausgeben, sondern man kann es auch irgendwann wieder abschöpfen. Ich würde sogar denken, es ist die Pflicht des Staates, das Geld, was er an Förderung und Unterstützung und Krediten rausgibt, auch auf der anderen Seite in einem Kreislauf zu halten, also irgendwann mal wieder zurückzuholen. Und das geht eben nur über Steuern. So, aber zurück zur Musik. Das Jahrzehnt ging zu Ende und viele waren verwirrt. Die Rockkritik übte sich in Rückblicken auf die 60er Jahre, in Abgesängen auf das, was vergangen ist. Aber sie wussten nicht genau, was kommen wird. Die Zuhörer wussten es auch noch nicht genau. Sie begannen sich aufzuspalten. Diese Fankultur entstand, dass man Fan von einer Band wurde, von einem bestimmten Stil wurde. Das gab es vorher so nicht. Die Deadheads waren mit die erste Fangruppe, die eine Band auserkoren hat, bei denen sie mitgereist sind, zu deren Konzerte sie in Massen gegangen sind und immer wieder. Die Genres haben sich vermischt in dieser Zeit. Es entstanden lauter Mischformen und man konnte sich kaum noch orientieren. Was waren Crosby, Stills & Nash? Waren sie Country-Musik mit einfachem harmonischen Satzgesang? Oder war es Rockmusik mit Country-Einflüssen? Was machten Chicago, die plötzlich solche Jazz-Elemente in die Rockmusik brachten, viel Funk reinbrachten und trotzdem mit verzerrten Gitarren arbeiteten? Und dann Captain Beefheart, der ja Trout Mask Replica gerade rausgebracht hat in 69. War das Blues, war das Rock'n'Roll, war das Avantgarde?
My spirit's made up of the ocean and the sky and the sun in the moon and all I can see.
She turns her gaze down the slope to the hall.
Das Jahrzehnt ist also in so einem furiosen Wirbel von durcheinander klingenden Genres zu Ende gegangen. Und die Stones haben mit Sticky Fingers einen leuchtenden Pfahl in dieses neue Jahrzehnt geschlagen. Sie haben Anfang 1971 ein Album rausgebracht, was diesen Genre-Mix mitgemacht hat. Sie haben die Blues-Roots der englischen Beat-Invasion verbunden eben mit diesen amerikanischen Genres, eben mit Country-Rock, mit Südstaaten-Soul. Sie haben weißen Funk hineingemischt. Es war so ein sehr komplexes Album, was Aufsehen erregt hat und was gezeigt hat, dass die Stones zurück sind, dass sie dieses neue Jahrzehnt mit definieren wollten. Es gibt ja in der Rockmusik in schöner Regelmäßigkeit immer wieder diese Tendenz, auf archaische Muster zurückzukommen, das Ganze zu vereinfachen, simpler zu machen. Und diese Technik im Grunde hat auch Keith Richards angewendet. Er hat die fünfte Saite von seiner Gitarre entfernt. Keith Richards berichtet in seiner Biografie sehr anschaulich darüber, was für ein bahnbrechendes Ereignis das für ihn selbst war, als er dieses Geheimnis der Blues-Heroen, seiner Blues-Heroen begriffen hat. Alles begann damit, dass in Amerika die elektrische Gitarre in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts plötzlich im Versandhauskatalog auftauchte. Tatsächlich, es gab damals schon ein kleines Amazon, es gab die Versandhäuser, die auch auf die Dörfer und in den Süden von Amerika in kleinere Orte geliefert haben. Und dort wurde jetzt in diesen Katalogen wurde jetzt eine Gibson-Gitarre mit einem Verstärker zusammen für einen sehr überschaubaren Preis angeboten, sodass sich jetzt Musiker das leisten konnten, die da vorher vielleicht gar nicht dran gedacht haben. Und die Gitarre wurde damit aufgewertet. Sie ist ja eigentlich als akustische Gitarre ein sehr zurückhaltendes Instrument. Und jetzt aber mit diesem elektrischen Verstärker dazu konnte sie Solo-Instrument werden, sie konnte sich nach vorne spielen, sie konnte sich besonders in den Big Bands durchsetzen und da hören wir uns mal ein kurzes Beispiel an. Viele der Gitarristen, die damals mit dieser E-Gitarre angefangen haben, die sind vorher vom Banjo gekommen und das Banjo hat nur 5 Saiten. Und sie haben diese reduzierte Bespannung einfach übernommen. Und das war der Tipp, den Ry Cooder an Keith Richards weitergereicht hat. Das offene Stimmen dieser 5 Saiten, das macht man normalerweise auf einer Slide-Gitarre. Keith Richards hat es jetzt auf seiner Rhythmus-Gitarre gemacht. Er hatte jetzt nur die 3 für den Akkord nötigen Töne zur Verfügung und die oberste und die unterste Saite waren Wiederholungen um eine Oktave verschoben. Dadurch klingen diese anderen Töne mit und der Akkord steht nicht ganz alleine da, nicht sauber da, sondern er hat im Hintergrund mitschwingende Töne. Das ist so ein bisschen so wie die Ragas oder die indische Musik ja auch mit dem Drohnen im Hintergrund einen Grundton hat, über den improvisiert wird. Und dieser Grundton, der schwingt jetzt im Spiel von Keith Richards mit. Ihr werdet das hören bei Sticky Fingers. Man merkt, dass der Sound sehr, sehr dicht ist, sehr voll ist, aber sich trotzdem nichts im Wege steht. Keith Richards ist ja vielleicht nicht der technisch versierteste Gitarrist. Er ist ja auch kein Solo-Gitarrist, sondern er spielt ja eigentlich Rhythmusgitarre. Er ist eben der große Riff-Erfinder. Er ist der Meister der Riffs. Und er hat eben über diesen Trick seinen eigenen Stil entwickelt, der sehr, sehr kraftvoll ist, sehr unverwechselbar ist und mit dem er ganz viel Authentizität in die Songs hineingekriegt hat. Die ersten Songs, die Keith Richards mit dieser nur mit 5 Saiten bespannten Gitarre geschrieben hat, das waren Honky Tonk Woman und eben Brown Sugar, der Opener von Sticky Fingers. Dazu kommen eben auf der Platte noch You Gotta Move oder auch Wild Horses. Das sind Songs, die haben sie im Dezember noch vor dem Altamont-Konzert, darum sind wir darauf vorhin zu sprechen gekommen, noch vor dem Konzert im Süden von Amerika in den Muscle Shoals Studios aufgenommen. Ja, schön, dass ihr noch dabei seid hier beim Vinylrausch. Unsere Sondersendung zu Sticky Fingers, einer Platte, die vor 50 Jahren erschienen ist. Wir sind mittlerweile angekommen in Muscle Shoals, in den Muscle Shoals Studios im Süden von Alabama. Die Stones hatten noch etwas Zeit vor dem letzten Konzert, vor dem freien Konzert in Altamont. Und sie wollten ein paar Stücke für die neue Platte aufnehmen, die sie damals schon geplant haben, also schon Ende 69 im Dezember, wussten sie so ein paar Songs, die da drauf erscheinen sollten. Und sie haben nach einem Studio gesucht, in dem sie das machen können, denn sie hatten für Amerika nur eine Genehmigung für Live-Auftritte. Sie durften eigentlich gar nicht ins Studio gehen. Die Gewerkschaften hatten damals eine ganz wesentliche Rolle. Die konnten mitreden, konnten auch viel blockieren. Wir kennen das von Frank Zappa, der sich sehr häufig beschwert hat über die Musikergewerkschaften, die mangelnde Flexibilität an den Tag gelegt haben. Die Stones haben versucht, so ein bisschen unter dem Radar der Gewerkschaft zu bleiben. Sie sind nach Muscle Shoals geflogen, ein kleines Studio im Süden, in dem unter anderem Wilson Pickett aufgenommen hat, vor dem Duane Allman gekämpft hat, bis man ihn eingelassen hat. Er hatte sein Zelt auf dem Parkplatz aufgeschlagen, weil er unbedingt mit dieser Band da unten, mit diesen Studiomusikern, die berühmt waren, spielen wollte. Und er hat ja dann mit Wilson Pickett unter anderem eben Songs aufgenommen, Singles aufgenommen. In dieses legendäre Studio sind die Stones im Herbst 1969 geflogen und wir wissen relativ genau, was da abging, denn Jim Dickinson, der wurde eingeladen, über mehrere Ecken dort am Piano mitzuspielen und er hat einen schönen Bericht eben darüber abgegeben, wie die Stones da produziert haben. Brown Sugar ist der Opener des Albums und er wurde im Studio in Muscle Shoals in Sheffield in Alabama aufgenommen. Das ist ja ein fesselndes Riff, eins von diesen Keith Richards Riffs, das sich sofort im Kopf festkrallt und einen in so einen Song hineinziehen kann. Es ist ein tanzbares Stück, ein Groove, der damals überall aus dem Radio schallte, Anfang der 70er oder 1971 eben, bevor die Platte erschienen ist und sie gleich auf die vordersten Plätze der Hitparade katapultiert hat. Es ist damals schon, als der Song rauskam, eine Diskussion über den Text dieses Stückes entbrannt. Das ist etwas widersprüchlich, was man da lesen kann. Und das ist eine Diskussion, die bis heute nicht abgerissen ist, wenn man im Internet guckt. Es gibt immer noch Kommentare zu dem Stück, wie man es interpretieren sollte. Die Stones haben ja ihre Musik eigentlich von den großen Blues-Heroen von Muddy Waters, Howlin' Wolf oder Lead Belly übernommen. Also sie haben das weitergeführt, sie sind beeinflusst worden von diesen in der Mehrzahl schwarzen Musikern. Und darum war es eben oder ist es bis heute ein bisschen verwirrend, dass sie mit Brown Sugar so ein, wir würden das heute vielleicht sexistisch nennen, so eine merkwürdige Geschichte erzählt haben über einen kolonialen Sklavenhalter, der Sex mit einer schwarzen Frau hat. vermutlich eben eine Sklavin von ihm und seine Frau hört irgendwie aus der Küche heraus zu. Das ist alles auch für Native Speaker nicht ganz eindeutig, denn auch Grail Marcus, der große Rockjournalist, der viele, viele Bücher über Dylan geschrieben hat und die Rockmusik im Allgemeinen, der hat das damals bereits in einer Plattenkritik angemerkt. Ihm kam dieser Text komisch vor, aber wir hören jetzt erstmal rein. Ja, ein toller Song, das kann man gar nicht anders sagen, aber da sind eben merkwürdige Zeilen drin wie Drums beating cold, English blood runs hot, Lady of the House wonders where it's gonna stop. Wer hört da wem zu? Was passiert da im Hintergrund? Die Stones haben ihre Musik ja von den großen Blues-Heroen wie Muddy Waters, Howlin' Wolf und Lead Belly abgeleitet. Sie sind stark beeinflusst worden von diesen schwarzen amerikanischen Blues-Musikern. Und darum war es ein bisschen verwirrend, dass sie in Brown Sugar so offensichtlich eine Geschichte aus der Perspektive eines Kolonialisten erzählt haben, eines Sklavenhalters, der Sex mit einer schwarzen Frau, also vermutlich mit einer Sklavin hat und dessen eigene Ehefrau eben aus der Küche zuhört dabei. Ein merkwürdiges Thema, das aber nicht eindeutig ausgesprochen wird. Also man kann den Song so oder so interpretieren. Er ist auch für Native Speaker nicht einfach zu verstehen. Das hat Grail Marcus damals schon in einer ausführlichen Kritik festgestellt, dass er auch nicht richtig wusste, was er mit diesem Song, also mit dem Inhalt des Songs, anfangen sollte. Es ist merkwürdig, es ist auf jeden Fall kein Fünkchen Kritik drin da, dass die Kolonialherren da vielleicht was falsch gemacht haben könnte. Es ist auch ein bisschen problematisch, dass Brown Sugar natürlich auf der einen Seite Drogen anspricht, auf der anderen Seite aber auch die schwarzen Frauen, die damals die Stones reihenweise beglückt haben in Amerika. Sie haben Publikum gehabt in den schwarzen Vierteln der amerikanischen Groß- und Mittelstädte, durch die sie ja jahrelang getourt sind. Für die jungen Leute aus England war das faszinierend, dass in Amerika die Rassentrennung so eindeutig war. Für sie macht es keine Probleme, diese Rassentrennung zu überschreiten, für die Amerikaner schon mehr. Darum, glaube ich, gab es für sie auch sehr viele offene Türen damals. Wir kennen das von Eric Burdon, der eben sehr engagiert war auch, der ja in England schon mit schwarzen Musikern zusammengespielt hat und sich dann in Amerika sehr, sehr darüber gewundert hat, dass da die Segregation, diese Rassentrennung noch so stark praktiziert wurde. Er hat dann auch 1966, glaube ich, einen Artikel geschrieben in Ebony, einem Magazin für Afroamerikaner, hat er eben seine Sicht auf diese Art der Trennung beschrieben, denn Eric Burdon hat natürlich auch von den Blues-Heroen gelebt und konnte einfach nicht verstehen, warum das so auseinanderdividiert wurde in Amerika. Um den Text zu verstehen, hilft aber vielleicht ein Blick auf die Kompositionsarbeit der Stones. Das hat eben Jim Dickinson beobachtet, wie die Stones zusammen geschrieben haben. Also normalerweise ist das ja immer so gewesen, dass Keith Richards irgendwie einen Riff gefunden hat beim Rumspielen auf der Gitarre. Und dann hat er das Riff und eben vielleicht schon eine Idee für eine Melodie an Jagger weitergereicht. Und Jagger hat dann dazu Worte gefunden. Jagger war eben kein Dichter. Für ihn stand der Sinn der Worte nicht an erster Stelle, sondern es war der Klang, der wichtig war. Er war ein Lyrist insofern, also er hat Lyrik geschrieben, passend zur Musik, zur Melodie. Sie musste diesen Klang der Musik aufnehmen und das war das Zentrum. Er hat dann auch diesen Text für Brown Sugar in 40 Minuten immer 4 Zeilen auf eine Seite. Und dann haben sie probiert, funktioniert das, funktioniert es nicht. Wenn es funktioniert hat, blieb es drin. Wenn es nicht funktioniert hat, wurde die Seite weggeschmissen. Das heißt, es ist ganz schnell entstanden. Das sind Assoziationsketten, die da im Kopf gemacht wurden. Bei den Stones darf man nicht zu viel in die Texte hineininterpretieren. Darum ist die Diskussion, denke ich, heute auch müßig, gerade bei so einem historischen Stück. Es ist ein perfekter Rocksong, er hat eine unvergessliche Hookline, er ist provokant. Das Ganze ist natürlich sexuell aufgeladen, das ist schmutzig und das ist schön gleichzeitig. Trotzdem würde man vermutlich so einen Song heute nicht mehr so schreiben. Und ich denke, das wäre auch richtig so, dass man da anders und sensibler heute mit umgeht. Da sind die Stones aber nicht alleine. Patti Smith hätte vermutlich ihren Song Rock'n'Roll Nigger heute auch nicht mehr so aufs Papier gebracht.
Baby was a black sheep, baby was a whore.
Dieses Wort im Titel, was man heute nicht mehr verwenden würde, ist bei Patti Smith noch ein Synonym für Unterdrückung, für die Selbstverständlichkeit, mit der Andersdenkende, anderes Musikmachende, anders aussehende Menschen ausgegrenzt wurden. Für sie war das natürlich ein Zeichen für Solidarität, so war das in den 70ern. Und ist es vielleicht auch heute noch, sie spielt den Song noch, weil es natürlich auch ein toller Rocksong ist. Trotzdem würde man vermutlich heute andere Worte wählen, um diese Botschaft rüberzubringen. Zum Thema Ambivalenz der Texte passt auch ein Detail aus dem folgenden Song Sway. Sway ist ja ein ruhiges Stück, was zwischen die beiden Kracher Brown Sugar und Wild Horses so eingefügt ist. Der zweite Song auf der ersten Seite gleich. Und da gibt es eine Zeile, Demon Life that got me in its sway. Es ist der Dämon des Lebens, der mich in den Bann gezogen hat. So wird dieser Text normalerweise wiedergegeben. Es gibt aber eben auch andere Möglichkeiten, den Text zu lesen und auch zu hören. Dazu gleich mehr. Jetzt hören wir uns den Song erstmal an. Wenn man im Internet googelt, findet man überall als Textzeile für diesen Song It's just that demon life that got me in its way. Es ist der Dämon Leben, der mich in den Bann gezogen hat. Das könnte aber auch anders heißen. Ein Zuhörer hat im Forum geschrieben It's just that evil eye that got you in its way. Also das böse Auge, was dich in den Bann geschlagen hat. Und der Universalkritiker Robert Christgau, der hat den Song so gehört It's just that evil life. Das böse Leben, was sich in den Bann geschlagen hat. Das Problem ist eben, die Texte sind als Texte alleine nie veröffentlicht worden. Es gibt also keine Referenz, auf die wir uns hier berufen können. Man hört den Text so, wie man ihn vermutlich beim ersten Mal gehört hat. Jagger hat es ein bisschen darauf angelegt, dass die Texte nicht eindeutig zu verstehen sind. Er hatte einmal ein Interview gelesen mit Fats Domino und Fats Domino hat darin betont in diesem Interview, dass man nicht ganz deutlich sprechen sollte, dass man sich nicht genau festlegen sollte in so einem Song, dass der Song sein Eigenleben bekommt, wenn man ein bisschen im Indifferenten bleibt und dass er sich dadurch auch besser in die Köpfe der Zuhörer hineinfräst, weil er entsteht dann im Kopf der Zuhörer. Das sind Fragezeichen, die da entstehen. Und dieses Interview von Fats Domino hat Mick Jagger beeinflusst oder beeindruckt als junger Mann. Und darum hat er das sozusagen zu seiner Methode auch gemacht. Wir wissen nicht genau, was er uns sagen will. Sway hat aber auch noch eine andere Besonderheit. Es ist ein Jagger Richards Song und Keith Richards spielt nicht Gitarre darauf, sondern die Rhythmusgitarre spielt tatsächlich Mick Jagger selbst. Aber der junge Mick Taylor ist hier schon zu hören und es ist wirklich verrückt, mit welcher Selbstsicherheit er auf diesem ganzen Album die Nachfolge, die würdige Nachfolge von Brian Jones antritt. Das ist ganz groß, also seine Gitarrenarbeit bestechend auf dem ganzen Album. Sway ist ein metaphysisches Liebeslied, so wurde es jedenfalls von Jagger mal genannt. Und auf Sway gibt es sehr schöne Songzeilen, die auch genau zu verstehen sind. Einer der schönsten Textzeilen des Albums ist sicherlich Someone who broke me up with a corner of a smile. Eine Reminiszenz an Marianne Faithfull. So, jetzt kommt einer der ungewöhnlichsten Songs der Stones überhaupt. Can't You Hear Me Knocking ist der nächste Song. Er beginnt ganz gewöhnlich. Es ist wieder ein idealer Stones-Song mit einem ganz unvergesslichen Riff, was einen sofort hineinzieht in den Song. Das Schlagzeug setzt mit diesem durchgängigen Beat ein und Mick Jagger brüllt im Hintergrund Help me baby, I ain't no stranger. Also ein ganz tolles Intro. Wir hören jetzt Can't You Hear Me Knocking in unserem speziellen Vinylrausch zum 50-jährigen Jubiläum von Sticky Fingers. Wenn Keith Richards erzählt, was das Geheimnis dieses Songs ist, dann sagt er eben, er hat die oberste Saite die hohe Saite eigentlich einen Ton tiefer gestimmt und die fünfte, tiefste Saite hat dadurch den ganzen Sound durchdrungen. Also es ist wieder diese auf einen Akkord gestimmte Gitarre, die wieder mit so einem Grundton sozusagen den Sound voll macht. Keith Richards erzählt das so in seiner Biografie, da hört sich das ganz simpel an. Ich weiß nicht, ob es wirklich so simpel war, es ist auf jeden Fall ein großartiges Intro, was er geschrieben hat dafür. Was sich dann aber im zweiten Teil entwickelt, das ist mehr als ungewöhnlich für die Stones. Es war auf Mick Jaggers Anwesen, also man hat nachts aufgenommen. Es waren da Tontechniker dabei, die haben immer das Band laufen lassen. Und diesmal hat der Tontechniker das Band nicht sofort ausgemacht, er hat es angelassen. Und Keith Richards und Ricky Dijon an den Congas, die haben einfach weitergespielt. Die haben den Rhythmus gehalten und der hat sich so langsam wieder mit Spannung aufgeladen. Und nach kurzer Zeit ist dann Bobby Keys am Saxophon, ganz großartig, also ein Solo nachher, ist er mit eingestiegen und dann kam Mick Taylor dazu, erst sehr zurückhaltend, hat dann aber dieses Blues-Riff aufgenommen und hat so eine Zwiesprache auch mit Keith Richards, mit der Rhythmusgitarre aufgenommen. Und das mündet dann in dieses unvergessliche Staccato-Finale, also ein ganz großartiger Part, finde ich. Das Rückgrat dieser ganzen Geschichte ist natürlich Charlie Watts mit diesen ganz präzisen Hi-Hat-Schlägen und natürlich der wunderbare Billy Preston an der Orgel, übrigens der einzige Musiker, der sowohl bei den Beatles als auch bei den Stones gespielt hat. Ja, das ist eins der vielen, vielen Highlights dieser abwechslungsreichen Platte, zu denen sicherlich auch der erdige Slow Blues You Got a Move zu zählen ist oder das zusammen mit Marianne Faithfull geschriebene Sister Morphine, was auch eine Geschichte ist, eben über das eigene Schicksal natürlich. Der Country Rocker Wild Horses, den haben wir schon gehört, oder das erst intime und bewegende und gegen Ende dann noch so monumental aufbrausende und mit diesen satten Streichern richtig aufgeladene Moonlight Mile als letztes Stück des Albums. Da hören wir jetzt noch mal rein. Schön, dass ihr noch dabei seid hier bei unserem Vinylrausch-Spezial zum Thema Sticky Fingers. Wir sind schon am Ende. Die ausgeklügelte Choreografie und die Bandbreite der Songauswahl auf diesem Album, diese Instrumentierung mit so vielen Instrumenten, mit einem Chor, mit einer großen orchestralen Inszenierung, Saxophon, Orgel, die Streicher auf dem Album, all das zusammen war aufsehenerregend. Dazu kam dann noch das Cover von Andy Warhol, was sehr verkaufsfördernd war, was eine eigene Geschichte hat. Und das Ganze hat dem Album auch den Vorwurf der Dekadenz eingebracht. Es sei eben zu stimmig, es sei zu sehr auf den Markt ausgerichtet, das Cover ist zu anbieternd, die Mischung an Stilen und Stücken ist zu heterogen. In der historischen Perspektive würde ich aber sagen, das verkehrt sich ins Gegenteil. Das ist gerade die große Stärke dieses Albums. Die Stones haben ihren Anspruch markiert, hier noch mitmischen zu wollen. Sie sind eine der Bands, die in den 60er Jahren prägend waren, die den Beat und die Rockmusik verschmolzen haben. Und sie zeigen eben jetzt, dass sie auch den neuen Trend, diese Vermischung von Genres, diese immer weiter aufsplittern, abbilden können mit diesem Album, dass sie sich da nicht drücken, vorwegdrücken, nicht einfach so bleiben, wie sie bis dahin waren, sondern sie nehmen diese Tendenzen auf und verarbeiten sie. Und das muss man ihnen hoch anrechnen. Sie stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern ganz andersrum, sie greifen an mit einer fantastischen Platte, die eben überhaupt nicht in die Gefahr kommt, diese Selbstgefälligkeit, die der Rockmusik bald darauf, also Mitte der 70er spätestens, entwickeln wird, dieser große Stadionrock, der dann immer langweiliger werden wird. Damit haben die Stones und hier mit Sticky Fingers überhaupt nichts zu tun. Also eine fantastische Platte. Ich hoffe, ihr könnt euch die jetzt auflegen, denn eigentlich ist der Vinylrausch natürlich für das gemeinsame Musikhören gemacht und er ist dafür gemacht, ein ganzes Album zusammenzuhören. Insofern ist das hier nur ein ganz blasser Abklatsch eines wirklichen Vinylrauschs. Wir haben die Infos zusammengefasst, die so einen Vinylrausch normalerweise begleiten. Ihr könnt das Ganze nachlesen im Vinylrausch Musikmagazin in der ersten Ausgabe. Im Sommer oder im Frühherbst wird die zweite Ausgabe erscheinen. Und ich denke mal, da werden wir auch noch den einen oder anderen Podcast dann haben, der das Erscheinen eben von der nächsten Ausgabe begleiten wird. Infos zum Vinylrausch, wie es mit uns weitergeht und ob es auch mal wieder Veranstaltungen gibt, die findet ihr natürlich auf unserer Webseite vinylrausch.de. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr hier dabei wart und wünsche euch jetzt viel Spaß, wenn ihr euch die Platte auflegt und die mal ganz hört. Bis bald beim nächsten echten Vinylrausch.